From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Mitglieder und Führungsbeamte der Kirche aus allen Teilen der Welt sind gekommen, um Rat und Unterweisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Thomas S. Monson, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung. Wir begrüßen Sie zur ersten allgemeinen Versammlung der 176. Herbst-Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Gordon B. Hinckley, der den Vorsitz führt, hat mich, Bruder Monson, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen die Generalautoritäten, die auf dem Podium des Konferenzzentrums und in der Assembly Hall Platz genommen haben, sowie die Präsidentschaften der FFV, der jungen Männer, der jungen Damen, der Sonntagsschule und der Primarvereinigung bei dieser Konferenz. Wir begrüßen auch besonders die Vertreter der Schulen und Hochschulen sowie die aus dem politischen öffentlichen Leben. Wir danken den Besitzern und Betreibern der vielen Fernseh- und Radiosender und Satelliten und Kabelsysteme, die ihre Einrichtungen zur Verfügung stellen, damit diese Konferenz von einem breiten Publikum in vielen Teilen der Welt verfolgt werden kann. Wir freuen uns auch, dass die Versammlung über die offizielle Internetseite der Kirche übertragen wird. Für den Gesang in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Craig Jessup und Mac Wilberg. Die Orgel spielt Richard Elliott sowie John Longhurst. Der Chor hat die Versammlung mit dem Lied Arise, O God, and Shine eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied Wir beten stets für dich, unser Prophet. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Merrill J. Bateman von der Präsidentschaft der 70er.
Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel, mit Demut und Freude kommen wir zu dir im Gebet zu Beginn dieser Konferenz in deiner Kirche hier auf dieser Erde. Es sind Tausende anwesend hier im Konferenzzentrum und auch zu Hause und über die ganze Welt verteilt. Und wir erkennen dich als unseren Vater an. Und dass du unser Gott bist und dass wir deine Kinder sind. Wir danken dir, Vater, für deinen Sohn Jesus Christus. Wir sind so dankbar für sein Sühnopfer und für die Möglichkeit, zu dir zurückkehren zu können. Wir sind so dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums und für die Wiederherstellung der Fülle und für die Arbeit, die unser Prophet Joseph Smith getan hat, und für die Schlüssel des Priestertums, die jetzt auf Präsident Gordon B. Hinckley ruhen. Wir danken dir für unseren Propheten heute, für Präsident Hinckley, und dass du ihn so bewahrt hast vor allen Dingen. Und wir beten, dass du ihn und seine Ratgeber segnen mögest und dass du ihnen die Kraft und Energie geben mögest, dass sie an diesen Versammlungen teilnehmen können. Wir danken dir für sie und für das Kollegium der 12 Apostel und für alle die, die während dieser Konferenz sprechen werden. Und wir beten darum, dass ihre Worte tief in unsere Herzen eindringen können, sodass sie uns helfen können, Freude zu haben an dem, was sie uns belehren. Wir danken dir für diesen wunderbaren Chor und bitten dich, jedes einzelne Mitglied zu segnen, dass die Musik in dieser Konferenz uns erheben mag und uns aufbauen mag. Wir bitten dich für die Führer dieser Nationen auf dieser Welt und wir bitten dich, dass wir das Evangelium zu allen Nationen hinausbringen können und dass dein Werk vorangehen kann. Und dass deine Kirche auf dieser Erde aufgebaut werden kann, unter jeder Nation. Wir bitten dich, dass dein Geist diesen Ort bewahren möge und dass wir in Sicherheit zuhören können. Und für diese Segnung bitten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
We shall now hear from President.
Wir hören nun von Präsident Gordon B. Hinckley, unserem geliebten Propheten. Nach Präsident Hinckleys Worten singt der Chor, wenn uns ein Mensch zum Guten lenkt. Präsident Hinckley.
My brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, da wir uns nun zu einer weiteren Generalkonferenz der Kirche zusammenfinden, freut es mich, berichten zu können, dass die Kirche an Kraft und Einfluss weiter zunimmt. 1982, vor etwa 24 Jahren, trug ich in mein Tagebuch ein, ich zitiere, zur Herbstgeneralkonferenz werden über 300 Standorte zum Empfang von Satellitenübertragungen bereit sein. Das bedeutet, dass unsere Mitglieder sich in über 300 Pfahlzentren im ganzen Land versammeln und der Konferenz beiwohnen können. Ich habe erfahren, dass die Kirche jetzt 6.066 Standorte in 83 Ländern hat, wo Satellitenübertragungen empfangen werden können. Wie dankbar bin ich doch, dass mit der wachsenden Mitgliederzahl auch unsere Fähigkeit wächst, uns ihnen zuzuwenden und mit den Heiligen der letzten Tage in aller Welt zu kommunizieren. Natürlich würden wir uns für die Vereinigten Staaten und Kanada mehr Taufen wünschen, aber das ließe sich überall auf der Welt sagen. Nichtsdestotrotz haben wir eine reiche Ernte eingefahren. Es gibt Mitglieder in etwa 160 Ländern. Wo es vor nicht allzu langer Zeit noch recht wenige Heilige der letzten Tage gab, bestehen heute starke Gemeinden und Pfähle mit treuen und fähigen Männern und Frauen, die sie führen. Auch wenn unserer Fähigkeit, nach Belieben umherzureisen, Grenzen gesetzt sind, besteht ein Ausgleich darin, dass die erste Präsidentschaft und die 12 Apostel sowie die 70er sich über Satellit an eine große Anzahl von Pfählen in aller Welt wenden können. Die Verhältnisse ändern sich, aber unsere Botschaft nicht. Wir geben der Welt Zeugnis, dass die Himmel geöffnet worden sind und dass Gott, unser ewiger Vater, und sein Sohn, der auferstandene Herr, erschienen sind und gesprochen haben. Wir bezeugen feierlich, dass das Priestertum wiederhergestellt worden ist, und zwar mit den Schlüsseln und der Vollmacht für ewige Segnungen. Vor kurzem haben wir den neuen Tempel in Sacramento in Kalifornien geweiht, den 7. in diesem Bundesstaat und 123. weltweit. Außerdem fand der erste Spatenstich für einen weiteren Tempel im Raum Salt Lake City statt. Wir freuen uns, dass die Renovierungsarbeiten am Tabernakel in Salt Lake City planmäßig fortschreiten und dass dieses einzigartige und wunderbare Gebäude bald wieder den Tabernakelchor zu seinen wöchentlichen Sendungen beheimaten wird. Die Kirche führt ein großes Sanierungsprojekt durch, um die Umgebung des Tempelplatzes zu erhalten. Die Kosten sind zwar beträchtlich, aber es werden keine Zehntengelder dafür ausgegeben. Dennoch zeigt sich die Glaubenstreue unserer Mitglieder nach wie vor darin, dass sie den Zehnten und die Opfergaben entrichten. Alles in allem bleibt mir nur zu berichten, dass der Herr seine Kirche reichlich segnet und dass wir verpflichtet sind zu tun, was in unserer Macht steht, um sie voranzubringen. Nachdem der Chor gesungen hat, Brüder und Schwestern, werden wir im Verlauf dieser großen Konferenz die Worte verschiedener Brüder und Schwestern hören. Möge der Geist des Herrn bei all das, was gesagt und getan wird, vorgeben und mögen uns Herz und Sinn bis zum Überlaufen erfüllt werden. Darum bete ich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns jetzt darauf, von Elder Dallin H. Oakes vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören und danach von Elder Richard H. Winkle und von Elder Paul B. Piper von den 70ern. Nach ihren Worten singen der Chor und die Anwesenden Herr, unser Erlöser. Nach diesem Lied wird Elder David S. Baxter von den 70ern zu uns sprechen. Danach hören wir von Elder Robert C. Oakes von der Präsidentschaft der 70er. Danach spricht Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel. Der Chor singt dann das Lied Wenn zu Hause Liebe herrscht, Elder Oaks.
The Savior said,
der Erretter hat gesagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Viele haben schwere Lasten zu tragen, einige haben einen geliebten Menschen durch den Tod verloren, andere versorgen jemanden, der behindert ist, einige haben von einer Scheidung Wunden davongetragen, andere sehen sich nach einer ewigen Ehe. Einige sind im festen Griff von süchtig machenden Stoffen oder Verhaltensweisen wie Alkohol, Tabak, Drogen oder Pornografie. Andere sind durch körperliche oder geistige Leiden eingeschränkt. Manche ringen damit, dass sie sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen. Einige haben schlimme Depressionen oder fühlen sich unzulänglich. Auf die eine oder andere Weise haben viele schwere Lasten zu tragen. Der Erretter richtet an uns alle diese liebevolle Einladung. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Die heiligen Schriften enthalten viele Berichte, in denen der Erretter diejenigen heilt, die schwere Lasten zu tragen haben. Er machte Blinde sehend, Taube hörend, stellte die Gelähmten, Verdorrten und Versehrten wieder her. Er ließ Aussätzige rein werden und trieb unreine Geister aus. Wir lesen viel darüber, wie Menschen von körperlichen Leiden geheilt oder gesund gemacht wurden. Jesus heilte viele Menschen von körperlichen Krankheiten und versagte auch denjenigen, die von anderen Leiden gesund gemacht werden wollten, die Heilung nicht. Matthäus schreibt, dass Jesus alle Krankheiten und Leiden im Volk heilte. Viele folgten ihm und er heilte alle Kranken. Von diesen Heilungen waren sicher auch Leiden emotionaler, seelischer oder geistiger Natur betroffen. Er heilte alle Kranken. In seiner Predigt in der Synagoge am Anfang seines Wirkens las Jesus die folgende Prophezeiung Jesajas vor. Der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze. Jesus erklärte, dass er gekommen sei, um diese Prophezeiung zu erfüllen und bekräftigte damit ausdrücklich, dass er diejenigen mit körperlichen Leiden heilen, wie auch die Gefangenen entlassen, die Zerschlagenen freisetzen und diejenigen heilen würde, die ein gebrochenes Herz haben. Das Lukas-Evangelium enthält viele Beispiele dieses Wirkens. Es berichtet von Situationen, in denen die Menschen von überall herbeiströmten. Sie alle wollten Jesus hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. An anderer Stelle lesen wir, dass Jesus viele Menschen von ihren Krankheiten heilte und alle heilte, die seine Hilfe brauchten. Es beschreibt auch, dass viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Sidon in die Ebene strömten, um ihn zu hören und geheilt zu werden. Als der Erretter den Rechtschaffenen in der neuen Welt erschien, forderte er diejenigen, die lahm oder blind waren oder andere körperliche Leiden hatten, auf, zu ihm zu kommen. Er richtete diese Aufforderung auch an diejenigen, die in irgendeiner Weise bedrängt sind. Bringt sie her, sagte er, und ich werde sie heilen. Das Buch Mormon berichtet, wie die Menge alle zu ihm brachte, die auf irgendeine Weise bedrängt waren. Dazu müssen auch diejenigen gehört haben, die unter jeder Art körperlicher, seelischer oder geistiger Bedrängnis gelitten haben. Und die Schriftstelle bezeugt, dass Jesus sie heilte, jeden Einzelnen. Der Erretter lehrt, dass wir in der Welt in Bedrängnis sind, aber Mut haben sollen, denn er hat die Welt besiegt. Sein Sühnopfer ist weitreichend und machtvoll genug, um nicht nur den Preis für die Sünde zu zahlen, sondern auch jedes irdische Leid zu heilen. Im Buch Mormon steht, er wird hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden, und dies, damit sich das Wort erfülle, das da sagt, er werde die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehmen. Er kennt unsere Qual und er ist für uns da. Er ist wie der barmherzige Samariter in seinem Gleichnis. Wenn er uns verwundet am Wegesrand findet, verbindet er unsere Wunden und sorgt für uns. Brüder und Schwestern, die heilende Macht seines Sühnopfers erstreckt sich auf Sie, auf uns, auf alle. In den gebeterfüllten Worten unseres Liedes »Meister, es toben die Winde« wird seine allumfassende, heilende Macht herbeigesehnt. Meister, voll Unruhe im Herzen, rufe ich heut laut zu dir. Die Tiefen sind in mir erreget. Komm, rette mich, hilf auch mir. Stürme von schwerer Versuchung treten an mich heran. Ich verderbe, o Herr, ich verderbe. Hilf mir als mein Steuermann. Wir können durch die Vollmacht des melchisedekischen Priestertums geheilt werden. Jesus gab seinen Aposteln die Macht, alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und sie machten sich auf den Weg und verkündeten das Evangelium und heilten überall die Kranken. Auch die 70er wurden mit der Macht und dem Gebot ausgesandt, die Kranken zu heilen. Der Erretter konnte jeden heilen, den er wollte. Auf diejenigen, die seine Priestertumsvollmacht tragen, trifft dies allerdings nicht zu. Wenn Menschen auf der Erde diese Vollmacht ausüben, sind sie durch den Willen des Herrn, dessen Priestertum es ist, eingeschränkt. Folglich wird uns gesagt, dass einige, die von den Ältesten gesegnet werden, nicht geheilt werden, weil sie für den Tod bestimmt sind. Ebenso verweigerte der Herr dem Apostel Paulus die Heilung, als dieser darum bat, von dem Stachel im Fleisch, der ihn mit Fäusten schlug, geheilt zu werden. Paulus schrieb später, dass der Herr erklärte, »Meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit.« Paulus nahm dies gehorsam auf. »Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.« Heilende Segnungen kommen auf vielerlei Weise, immer auf unsere individuellen Bedürfnisse abgestimmt, die ihm, der uns am meisten liebt, bekannt sind. Manchmal befreit uns eine Heilung von unserer Krankheit oder Last. Aber manchmal werden wir geheilt, indem uns die Kraft, die Einsicht oder die Geduld gegeben wird, die Lasten zu tragen, die uns auferlegt werden. Die Menschen, die Alma folgten, waren in der Knechtschaft schlechte Unterdrücker. Als sie um Freiheit beteten, sagte der Herr ihnen, dass er sie letztendlich befreien werde. Für die Zwischenzeit aber wollte er ihnen ihre Lasten leicht machen, so dass ihr sie nicht mehr auf eurem Rücken spüren könnt, selbst nicht während ihr in Knechtschaft seid. Und das werde ich tun, damit ihr als Zeugen für mich auftretet, dass ich, der Herr Gott, mich meinem Volk in seinen Bedrängnissen annehme. In diesem Fall wurde dem Volk die Last nicht genommen, aber der Herr stärkte es, so dass sie ihre Lasten mühelos tragen konnten, und sie unterwarfen sich frohgemut und mit Geduld in allem dem Willen des Herrn. Dieselbe Verheißung und ihr Resultat gelten auch für die Mütter, die verwitwet oder geschieden sind. Für die Alleinstehenden, die einsam sind, für diejenigen, die eine schwere Last zu tragen haben, weil sie jemanden pflegen müssen, für diejenigen, die unter einer Sucht leiden und für uns alle, was unsere Last auch sein mag. Kommt zu Christus, sagt der Prophet, und werdet in ihm vollkommen. Manchmal verzweifeln wir vielleicht, weil unsere Last zu groß ist. Wenn es scheint, als toben die Winde in unserem Leben, fühlen wir uns möglicherweise verlassen und rufen wie die Jünger im Sturm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Denken wir in solchen Zeiten daran, was er geantwortet hat. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Die heilende Macht des Herrn Jesus Christus, ob sie nun die Last von uns nimmt oder uns die Kraft gibt, sie zu ertragen und mit ihr zu leben, wie der Apostel Paulus, kann für jedes irdische Leid in Anspruch genommen werden. Nachdem ich eine Generalkonferenzansprache über die Übel der Pornografie gehalten hatte, erhielt ich viele Briefe von Menschen, die mit dieser Sucht belastet sind. Einige dieser Briefe stammen von Männern, die die Pornografie überwunden haben. Einer davon schrieb, ich zitiere, ich habe mehrere Lehren aus der Erfahrung gezogen, aus der Dunkelheit einer Sünde hervorzukommen, die das Leben derer, die sie in ihren Band zieht, ganz beherrscht. Erstens, dies ist ein immenses Problem, das unglaublich schwierig zu überwinden ist. Zweitens, die wichtigste Quelle der Unterstützung und der Kraft während des Umkehrprozesses ist der Erretter. Drittens, intensives tägliches Schriftstudium, regelmäßiger Tempelbesuch und die aufrichtige, nachdenkliche Teilnahme am Abendmahl sind unerlässliche Elemente eines wahren Umkehrprozesses. Ich nehme an, das ist so, weil all das dazu dient, die Beziehung zum Erretter, das Verständnis von seinem Sühnopfer und den Glauben an seine heilende Macht zu vertiefen und zu stärken. Ende des Zitats. Kommt alle zu mir, hat der Erretter gesagt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Dieser schwerbeladene Mann wandte sich an den Erretter, und das kann auch jeder von uns. Eine Frau, deren Ehe durch die Pornografiesucht ihres Mannes in Gefahr war, schrieb, wie sie ihm 5 schmerzerfüllte Jahre lang beigestanden hat. Nun sagt sie, dank des herrlichen Sühnopfers unseres kostbaren Erretters, das uns geschenkt wurde, und dank dessen, was er mich über Vergebung gelehrt hat, ist mein Mann endlich frei und ich bin es auch. Ende des Zitats. Als jemand, der sich nicht von Sünde hätte reinigen müssen, sondern nur bestrebt gewesen war, einen geliebten Menschen aus der Knechtschaft zu befreien, schrieb sie, ich zitiere, sprechen Sie mit dem Herrn, er ist Ihr bester Freund. Er kennt Ihren Schmerz, weil ihn bereits für Sie gelitten hat. Er ist bereit, diese Last zu tragen. Vertrauen Sie ihm so sehr, dass Sie sie zu seinen Füßen ablegen und ihm gestatten, sie für Sie zu tragen. Dann nimmt in den Tiefen Ihrer Seele sein Frieden den Platz Ihres Leids ein. Ende des Zitats. Ein Mann schrieb einer Generalautorität, wie die Macht des Sühnopfers ihm bei dem Problem geholfen hatte, dass er sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlte. Nachdem er wegen schwerwiegender Übertretungen, mit denen er gegen seine Tempelbündnisse verstoßen und seine Pflichten gegenüber seinen Kindern missachtet hatte, aus der Kirche ausgeschlossen worden war, musste er entscheiden, ob er versuchen würde, nach dem Evangelium zu leben oder weiter einen mit seinen Lehren unvereinbaren Weg gehen wolle. Ich wusste, es würde schwer werden, schrieb er. Bei mir war nicht klar, was ich durchmachen sollte. Sein Brief beschreibt die Leere und die Einsamkeit sowie den unbeschreiblichen Schmerz, den er tief in seiner Seele spürte, während er versuchte, zurückzukommen. Er betete machtvoll um Vergebung, manchmal über mehrere Stunden hinweg. Das Schriftstudium, der regelmäßige Kontakt zu einem liebevollen Bischof und Priestertumssegen waren ihm eine Stütze. Den Ausschlag jedoch am Ende gab die Hilfe des Erretters. Dieser Mann erklärt, ich zitiere, ich verdanke das allein dem Herrn und seinem Sühnopfer. Jetzt verspüre ich überwältigende Dankbarkeit. Mein Schmerz war manchmal fast größer, als ich ertragen konnte, und dennoch war im Vergleich zu dem, was er gelitten hat, so gering. Wo in meinem Leben einst nur Finsternis herrschte, ist nun Liebe und Dankbarkeit. Er fuhr fort, einige behaupten, dass man sich ändern kann und dass eine Therapie die einzige Lösung ist. Sie kennen sich mit dem Thema sehr gut aus und können jemanden, der damit zu kämpfen hat, viel geben. Aber ich fürchte, dass sie vergessen, den himmlischen Vater einzubeziehen. Wenn man sich ändert, geschieht es im Einklang mit dem Willen Gottes. Es beunruhigt mich auch, dass viele Leute sich auf die Ursachen dafür konzentrieren, dass man sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt. Es ist nicht nötig herauszufinden, warum ich damit zu kämpfen habe. Ich weiß nicht, ob ich damit geboren wurde oder ob Umweltfaktoren dazu beitrugen. Tatsache ist, dass ich damit zu kämpfen habe, und es kommt darauf an, wie ich von nun an damit umgehe. Ende des Zitats. Diejenigen, die diese Briefe geschrieben haben, wissen, dass das Sühnopfer Jesu Christi und die Heilung, die es bietet, noch viel mehr bewirken, als einem zu ermöglichen, von Sünden umzukehren. Das Sühnopfer gibt uns auch die Kraft, Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art zu ertragen, weil unser Erretter ebenfalls die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich genommen hat. Brüder und Schwestern, wenn Ihr Glaube, Ihre Gebete und die Macht des Priestertums Sie von einem Leiden nicht heilen, wird die Macht des Sühnopfers Ihnen gewiss die Kraft geben, die Last zu tragen. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten tragt, hat der Erretter gesagt, ich werde euch Ruhe für eure Seele verschaffen. Während wir mit den Herausforderungen des Erdenlebens zu kämpfen haben, bete ich für jeden von uns, so wie der Prophet Mormon für seinen Sohn Moroni gebetet hat. Möge Christus dich erheben und mögen seine Leiden und sein Tod und seine Barmherzigkeit und Langmut und die Hoffnung auf seine Herrlichkeit und auf ewiges Leben immer da in deinem Sinn verbleiben. Ich gebe Zeugnis von Jesus Christus, unserem Erretter, der uns alle einlädt, zu ihm zu kommen und in ihm vollkommen gemacht zu werden. Er wird unsere Wunden verbinden und alle heilen, die schwere Lasten zu tragen haben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
As President Hinckley just mentioned,
wie Präsident Hinckley gerade erwähnte, der 123. Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage wurde kürzlich durch Präsident Gordon B. Hinckley in Sacramento in Kalifornien geweiht. Dieser schöne Tempel dient den über 80.000 wunderbaren und begeisterten Mitgliedern der Kirche in Sacramento und Umgebung. Über 168.000 Besucher haben den Tempel an den Tagen der offenen Türen besichtigt. Sie haben erfahren, dass Mitglieder in diesen herrlichen Gebäuden dem Erretter Jesus Christus näher kommen können als irgendwo sonst auf der Welt. Unsere Mitglieder wissen, dass sie durch ihn Frieden und Hoffnung finden können, die sie und ihre Familie in der unruhigen Welt von heute stärken. Wenn Sie zum Tempel kommen, werden Sie größere Liebe für Ihre Familie empfinden als jemals zuvor. Im Tempel geht es um die Familie. Seit meine Frau Karen und ich noch mehr im Tempel dienen, ist unsere Liebe zueinander und zu unseren Kindern gewachsen. Und da hört es nicht auf. Sie erstreckt sich auch auf Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel, Cousinen und unsere Vorfahren und ganz besonders unsere Enkelkinder. Dies ist der Geist des Elia oder der genealogischen Arbeit, der durch den Heiligen Geist bewirkt, dass das Herz der Väter sich den Kindern und dass der Kinder sich den Vätern zuwendet. Durch das Priestertum werden Mann und Frau aneinander gesiegelt. Kinder werden für die Ewigkeit an ihre Eltern gesiegelt und damit ist die Familie ewig und wird durch den Tod nicht getrennt. Als meine Frau und ich junge Eltern waren und kleine Kinder zu Hause hatten, forderten wir sie auf, die Glaubensartikel auswendig zu lernen. Wer sie alle beherrschte, durfte zur Belohnung einen Abend etwas mit Vati unternehmen. Wir freuten uns, dass unsere drei ältesten Kinder das Ziel erreichten. Als unser 7-jähriger Sohn als erster alle 13 Glaubensartikel auswendig konnte, setzten wir uns zusammen, um einen Abend und eine gemeinsame Unternehmung auszusuchen. Ich war durch die Arbeit, das gesellschaftliche Leben und die Aufgaben in der Kirche so eingespannt, dass ich meinen Sohn etwa 2 Wochen lang keinen Abend anbieten konnte. Er war zutiefst enttäuscht. Ich fand aber heraus, dass es in der Stadt, in der wir wohnten, eine Bowlingbahn gab, die ganze Nacht über geöffnet hatte. Wir wählten sofort ein Datum aus und beschlossen, unseren Ausflug um 5 Uhr morgens zu beginnen. Wir hatten vor, um 4 Uhr aufzustehen, zu frühstücken und dann in die Stadt zu fahren. Am besagten Tag bekam ich sehr früh am Morgen mit, wie mich jemand an der Schulter rüttelte und als ich versuchte, die Augen zu öffnen, hörte ich meinen Sohn fragen, ist es soweit, Vati? Ich schaute auf meinen Wecker und es war gerade erst 2 Uhr. Geh schlafen, Sohn, antwortete ich, es ist noch nicht so weit. Eine Stunde später geschah dasselbe. Vati, müssen wir los? Nachdem ich ihn zum 2. Mal ins Bett geschickt hatte, war ich auch auf einmal genauso aufgeregt. Um 4 Uhr standen wir dann auf, aßen etwas und machten uns auf zur Bowlingbahn. Es hat uns viel Spaß gemacht. Ich wünschte, ich hätte regelmäßig etwas so Unvergessliches mit all meinen Kindern unternommen. Das kann ich aber leider nicht sagen. Ich gehöre zu den Eltern, die oft liebend gern noch einmal zurückgehen und einiges etwas anders machen würden. Wie Sie möchte auch ich keines meiner Kinder verlieren. Ich möchte mit meiner gesamten Familie für immer zusammen sein. Der Tempel lässt uns alle noch mehr darauf hoffen, dass diese Beziehungen auch nach diesem Leben noch fortdauern und sich weiterentwickeln. Bei den im Tempel bekräftigten Siegelungen werden weitere Segnungen verheißen. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, und er hat nie einen tröstlicheren Grundsatz gelehrt, dass die ewige Siegelung glaubenstreuer Eltern und die göttlichen Verheißungen, die ihnen für den standhaften Dienst in der Sache der Wahrheit gemacht wurden, nicht nur sie selbst erretten wird, sondern auch ihre Nachkommen. Wenngleich einige Schafe abirren, so achtet doch der Hirte auf sie, und früher oder später spüren sie, dass sich die Hand der Vorsehung nach ihnen ausstreckt und sie in die Herde zurückholt. Sie kommen zurück, entweder in diesem Leben oder im künftigen. Sie werden ihre Schuld gegenüber der Gerechtigkeit begleichen müssen. Sie werden für ihre Sünden leiden und auf manch dornigem Pfad wandern müssen. Letzten Endes werden sie aber wie der reumütige, verlorene Sohn zu seinem liebevollen und großherzigen Vater zurückkehren. Ist diese Aussage nicht eine ermutigende Nachricht für Eltern, die ihre Kinder an sich siegeln lassen? Sehen wir uns einige andere Segnungen an, die der Tempel bringt. Das Haus des Herrn ist eine Zuflucht vor der Welt. Die Mitglieder in Sacramento gaben den Besuchern bei den Tagen der offenen Tür folgenden Gedanken mit. Manchmal sind wir mit Problemen überhäuft und so vieles nimmt uns gleichzeitig in Anspruch, dass wir einfach nicht klar denken können. Im Tempel aber löst sich, wie es scheint, die Staubwolke der Verwirrung auf. Der Nebel und der Dunst heben sich, und wir können manches sehen, was wir vorher nicht wahrnehmen konnten. Ende des Zitats. Vor allem der zelestiale Raum im Tempel ist ein Ort, wo man Frieden, Ruhe und Schönheit findet. Es ist eine stille Zuflucht, in der man nachdenken, beten und meditieren und die Liebe des himmlischen Vaters und des Erretters spüren kann. Wenn wir im Tempel nachdenken und meditieren, richten sich unsere Gedanken ganz natürlich auf die Mitglieder unserer Familie. In 2. Samuel 22, Vers 7 lesen wir die Worte Davids. In meiner Not rief ich zum Herrn und rief zu meinem Gott. Aus seinem Heiligtum hörte er mein Rufen, mein Hilfeschrei drang zu seinen Ohren. Im Tempel empfangen wir persönliche Offenbarung, die uns in unserer Treuhandschaft helfen wird. Präsident Hinckley hat uns gesagt, so wie unser Erlöser als stellvertretendes Opfer sein Leben für alle Menschen hingegeben hat und dadurch unser Erretter wurde, werden auch wir durch die stellvertretende Arbeit im Tempel gewissermaßen zu einem Erretter für diejenigen auf der anderen Seite, die nicht vorwärts kommen können, ehe nicht jemand auf der Erde an ihrer Stadt etwas tut. Ende des Zitats. Der Dienst, den wir damit leisten, ist deswegen so bedeutend, weil unsere verstorbenen Brüder und Schwestern damit buchstäblich mit uns verbunden werden. Der Tempel ist ein Ort, um den Vater und den Sohn zu erkennen. Ein Ort, wo wir die Gegenwart Gottes spüren. Der Prophet Joseph Smith bat inständig, ich rate allen, immer tiefer zu den Geheimnissen des Göttlichen vorzudringen. Wo sollen wir forschen? Im Haus Gottes. Wir wollen ein Volk werden, das oft und gern in den Tempel geht. Ich bezeuge, dass es im Tempel um die Familie geht. Ich bezeuge auch, dass alles im Tempel Zeugnis von Jesus Christus ablegt. Sein Beispiel für Liebe und Dienen ist hier zu spüren. Der Tempel ist sein heiliges Haus. Ich weiß, dass er der Sohn Gottes ist, unser Erretter und Erlöser, unser Mittler und unser Fürsprecher beim Vater. Er liebt uns und möchte, dass unsere Familie glücklich ist und für immer zusammenbleibt. Er möchte, dass wir alle seine Tempel rege nutzen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Several days ago,
vor einigen Tagen unterhielten wir uns in der Familie beim Essen über Ansprachen. Unsere 13-jährige Tochter Clarissa bereitete gerade eine Ansprache für die Abendmahlsversammlung in unserem Zweig in Moskau vor und zeigte sich etwas nervös. Ich versicherte ihr, dass alles gut gehen werde und verriet ein wenig von meiner eigenen Nervosität, indem ich sagte, sie müsse wenigstens nicht vor Tausenden von Menschen auf der Generalkonferenz sprechen. Clarissa gab mir ebenfalls Zuspruch und Rat, das wird schon klappen, Vater. Stell dir einfach vor, es ist ein großer Zweig. Brüder und Schwestern, Sie sind tatsächlich ein sehr großer Zweig. Ich möchte mich heute Morgen an diejenigen wenden, die in erster Generation Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sind. Sie sind diejenigen, die als Erste in ihrer Familie die Botschaft gehört und angenommen haben, dass das Evangelium Jesu Christi in unserer Zeit auf der Erde wiederhergestellt worden ist, mit lebenden Propheten, Sehern und Offenbarern. Sie haben sich gedemütigt, Glauben an Jesus Christus ausgeübt und sind von allen ihren Sünden umgekehrt. Sie haben den Namen Jesu Christi mit der Taufe durch Untertauchen auf sich genommen und haben den Heiligen Geist empfangen. Weil Sie die Ersten in Ihrer Familie sind, die das Evangelium angenommen haben, bilden Sie die erste Generation, eine auserwählte Generation, durch die vergangene, gegenwärtige und zukünftige Generationen gesegnet werden können. Ein Mitglied der ersten Generation in der Kirche zu sein, ist nicht immer leicht. Sie werden auf Wegen gehen, die niemand in Ihrer Familie vorher beschritten hat. Ihr Umfeld stellt vielleicht eine Herausforderung dar. Möglicherweise haben Sie nur wenige oder gar keine Freunde oder Verwandte, die Sie verstehen und unterstützen. Es mag der Moment kommen, wo Sie sich fragen, ob es das alles wert ist. Mein Ziel ist es heute, Ihnen zu versichern, dass es das wert ist. Mitglieder der ersten Generation nehmen eine besondere und wichtige Stellung in der Kirche und in ihrer Familie ein. Wussten Sie, dass Mitglieder der ersten Generation mehr als die Hälfte der Mitglieder der Kirche stellen? Möglicherweise hat es seit den frühen Tagen der Kirche keinen so hohen Prozentsatz an Mitgliedern der ersten Generation mehr gegeben. Ihr Glaube und Ihr Zeugnis sind für die anderen Mitglieder der Kirche ein Segen und geben ihnen Kraft. Durch Sie erhalten wir ein tieferes Verständnis der Evangeliumsgrundsätze und unser Zeugnis wird gestärkt. Sie stärken die Kirche ungemein, wenn Sie Ihr Zeugnis, Ihre Talente, Fähigkeiten stärken und Ihre Energie nutzen, um das Reich Gottes in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Zweig aufzubauen. Sie sind großartige Beispiele dafür, wie man anderen das Evangelium näher bringt, auf Mission geht, seine Kinder auf Mission schickt und neue Mitglieder willkommen heißt. Sie kümmern sich freundlich um Menschen in ihrer Umgebung, richten sie auf und tun ihnen Gutes durch ihren inspirierten Dienst. So viel, was in der Kirche getan wird, könnte ohne ihre Anstrengungen nicht bewirkt werden. Noch wichtiger aber ist, dass Sie als Mitglieder der ersten Generation eine wichtige Stellung in Ihrer Familie einnehmen. Sie sind für Ihre Familie das Beispiel eines wahren Nachfolgers Christi. Wenn Sie zu Hause nach dem Evangelium leben, verspürt Ihre Familie durch Sie die Liebe des Erretters. Sie wissen, dass Sie an etwas Gutem mitwirken, auch wenn Sie es nicht verstehen oder nicht genug Glauben haben, um es anzunehmen. Seien Sie geduldig und freundlich. Beten Sie jeden Tag, um zu wissen, wie Sie ihnen dienen können. Dann wird der Herr Ihnen helfen, Ihre Familie zum Guten zu beeinflussen. Wenn Sie beständig gut und aufrecht sind, wird sich Ihre Glaubenstreue und Rechtschaffenheit in Ihren Gewohnheiten zeigen. Diese Gewohnheiten werden Ihr Leben formen. Aber was noch wichtiger ist, Sie werden ein Maßstab für Ihre Familie und Ihre Nachkommen. Als Mitglied der ersten Generation sind Sie auch der Schlüssel, der den Angehörigen, die gestorben sind, ohne das Evangelium gehört und die errettenden heiligen Handlungen empfangen zu haben, die Segnungen des Herrn erschließt. Sie haben die einzigartige Gelegenheit und das Vorrecht, die stellvertretende Arbeit für Sie zu beginnen. Sie warten nur darauf, dass Sie Ihre Namen finden und werden Ihnen bei der Suche nach den entsprechenden Aufzeichnungen helfen. Wenn Sie Ihre Namen haben, ermöglicht Ihnen Ihre Würdigkeit, dass Sie in den Tempel gehen und die notwendigen heiligen Handlungen für Sie vollziehen. Diese heiligen Handlungen verbinden Sie mit Ihren Vorfahren und bringen große geistige Kraft in Ihr Leben. Weil Sie ein Mitglied der ersten Generation sind, ist jede Entscheidung, die Sie treffen, wichtig. Scheinbar kleine, unbedeutende Entscheidungen werden sich sowohl auf vergangene und zukünftige Generationen als auch auf ihr eigenes Leben auswirken. Einem jungen Mitglied der ersten Generation, Chris, wurde am Tag nach seiner Taufe auf der Arbeit ein alkoholisches Getränk angeboten. Alle seine Freunde waren da und tranken etwas. Er wurde ziemlich unter Druck gesetzt. Niemand außer ihm wusste, dass er sich am Tag zuvor hatte taufen lassen und dem Herrn etwas versprochen hatte. Er traf die Entscheidung, nicht zu trinken, und wurde gemein behandelt. Im Rückblick auf dieses Ereignis schrieb er später: Seit ich jene Taufversprechen gab, sind 40 Jahre vergangen und ich kann aufrichtig sagen, dass ich das Wort der Weisheit gehalten habe. Ich glaube, wenn ich damals das Getränk angenommen hätte, dann wäre ich vielleicht niemals in der Lage gewesen, das Wort der Weisheit zu halten. Aber Chris hielt das bei der Taufe gegebene Versprechen. Später lernte er ein glaubenstreues Mitglied kennen und sie heirateten. Sie zogen zusammen 8 Kinder im Evangelium auf. Jetzt, in der 6. Generation, hat er hunderte glaubenstreuer Nachfahren. Dutzende sind auf Mission gegangen und haben andere mit dem Evangelium bekannt gemacht. Seine genealogischen Bemühungen eröffneten ebenfalls hunderten Menschen die Segnungen des Evangeliums. Eine kleine Entscheidung, die ein Mitglied der ersten Generation traf, machte für Tausende einen Unterschied. Verstehen Sie jetzt, warum die erste Generation so wichtig ist? Verstehen Sie, welche wichtige Stellung Sie einnehmen und welchen positiven Einfluss Sie haben können? Unterschätzen Sie bitte niemals, wer Sie sind und welche Macht Sie haben, Einfluss auf andere zu nehmen. Der Satan weiß, wer Sie sind und wird alles tun, was möglich ist, um Sie dazu zu verlocken, falsche Entscheidungen zu treffen. Manchmal machen wir trotz aller Bemühungen Fehler. Glücklicherweise hat der Herr einen Weg für uns bereitet, wie wir sie durch Umkehr und das Vertrauen in das Sühnopfer seines Sohnes überwinden können. Seien Sie durch Fehler nicht entmutigt. Umzukehren und weiter vorwärts zu streben, sind vermutlich die wichtigsten Gewohnheiten, die Sie sich in der ersten Generation aneignen können. Seien Sie geduldig und gehen Sie im Gehorsam voran. In der Kirche lesen und sprechen wir viel über die Pioniere der frühen Geschichte der Kirche. Sie waren Mitglieder der ersten Generation, genau wie Sie. Sie lebten und sahen sich jeden Tag den Herausforderungen der Familie, der Arbeit und des Glaubens gegenübergestellt. Sie lebten ein gutes, normales Leben, dienten glaubenstreu in der Kirche und taten ihrer Familie Gutes. Wenn sie hinfielen, standen sie wieder auf und gingen weiter. Wir als Nachkommen blicken heute mit Ehrfurcht und Dankbarkeit für ihre Glaubenstreue zurück. Ihr Vermächtnis kann das Ihre sein, da Sie ja ebenfalls Mitglied der ersten Generation sind. Seien Sie glaubenstreu, dienen Sie Ihrem Nächsten, tun Sie Ihrer Familie Gutes und treffen Sie die richtigen Entscheidungen. Sie sind die erste Generation, eine auserwählte Generation, die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Generationen ein Segen sein kann. Wir ehren Sie. Vergangene und zukünftige Generationen werden Sie ehren. Am wichtigsten aber ist, Gott wird Sie ehren, weil Sie in der ersten Generation glaubenstreu waren. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies ist die 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Vor 39 Jahren klopften zwei Missionare des Herrn in Glasgow in Schottland an die Tür meiner Familie. Ihre Ausstrahlung, ihre Demut und ihr Glauben berührten uns tief. Immer wenn sie bei uns zu Hause waren, spürten wir Liebe und Frieden. Es war ein durch und durch gutes Gefühl. Ihre Unterweisung war persönlich, aufrichtig und kam uns irgendwie vertraut vor. Wir fühlten ganz einfach, dass es wahr ist. Ein paar Wochen später wurden wir getauft und konfirmiert. Von den Mitgliedern und Führern unserer neuen Kirchenfamilie wurden wir sogleich freundlich und liebevoll aufgenommen. So begann unsere Reise auf dem Pfad des Evangeliums, das unser Leben in jeder Hinsicht bereichert und zum Guten gewendet hat und sein tiefes, beständiges und beruhigendes Gefühl von Zweck und Richtung vermittelt. In der Hoffnung, den neuen Mitgliedern unserer Kirche zu helfen, möchte ich heute über drei grundlegende Evangeliumsprinzipien sprechen, die ich auf meinem Weg gelernt habe. Zuerst kommt die motivierende, alles verändernde Macht des Glaubens an Jesus Christus. Ein solcher Glauben ist wie geistiger Sauerstoff. Wenn wir uns vom Glauben durchströmen lassen, weckt und belebt er unseren geistigen Sinn. Er flößt unserer Seele Leben ein. Wenn der Glaube in uns wirkt, werden wir empfänglicher für die Einflüsterung des Geistes. Unser Verstand wird erleuchtet, unser geistiger Pulsschlag erhöht sich und unser Herz wird berührt. Der Glaube nährt die Hoffnung. Unsere Perspektive verändert sich. Wir sehen klarer. Wir fangen an, in unserem Leben und bei anderen auf das Beste zu achten, nicht auf das Schlechteste. Wir verstehen Sinn und Bedeutung des Lebens besser. Verzweiflung weicht der Freude. Solch ein Glaube ist zwar eine Gabe des Himmels, aber wir können danach streben, und sie pflegen. Wie im Bible Dictionary zu lesen ist, wird der Glaube oft dadurch entfacht, dass man das Zeugnis derer hört, die Glauben haben. Der Glaube wird sodann genährt, indem wir ihn in uns wirken lassen. Wie jede gute Eigenschaft wird unser Glaube stärker, wenn wir Glauben üben, wenn wir so leben und handeln, als hätten wir bereits tiefen Glauben. Glaube resultiert aus rechtschaffenem Verlangen, aus Fürwahrhalten und Gehorsam. Dies zeigt sich auch am Beispiel des Vaters von König Lamoni im Buch Mormon, der das Zeugnis von Aaron hörte und bereit war zu glauben und zu handeln, so dass er in demutsvollem Gebet flehen konnte, wenn es einen Gott gibt und wenn du Gott bist, wolltest du dich mir kundtun, und ich werde alle meine Sünden aufgeben, um dich zu erkennen. So kann es auch bei uns sein, wenn wir uns vom Geist des Zeugnisses berühren lassen, wenn wir vertrauen, den Wunsch verspüren, nachsinnen und forschen. Kurzum, wenn wir unseren Glauben nähren. Zweitens, wir machen Fortschritt, wenn wir dienen. Präsident George Albert Smith hat gesagt, nicht das, was wir empfangen, bereichert unser Leben, sondern das, was wir geben. Selbstloses Dienen ist ein wundervolles Heilmittel gegen alle Übel, die aus der weltweit grassierenden Maßlosigkeit hervorgehen. Einige Menschen verbittern oder werden ungeduldig, wenn es scheint, als würde ihnen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Doch ihr Leben wäre um so vieles reicher, würden sie nur den Bedürfnissen anderer mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Lösung hierfür lautet, wir sollen unseren Mitmenschen bei ihren Problemen helfen, anstatt über unsere eigenen nachzugrübeln. Wir sollen einem anderen die Last leichter machen, auch wenn wir uns selbst niedergedrückt fühlen. Wir sollen unsere Schulter an das Rad stemmen, anstatt uns darüber zu beklagen, dass das Leben an uns vorüberzuziehen scheint. Uns im Dienst am Nächsten zu verlieren hilft, uns über eigene Sorgen, Fragen und Herausforderungen zu erheben. Wenn wir unsere Energie darauf verwenden, einem anderen die Last leichter zu machen, geschieht etwas Wunderbares. Unsere eigene Last wird leichter. Wir werden glücklicher. Unser Leben wird reicher. Drittens, Jesus Christus nachfolgen heißt nicht, dass wir vor den Stürmen des Lebens bewahrt werden. Selbst wenn wir gewissenhaft und glaubenstreu auf dem engen und schmalen Weg vorwärts gehen, treffen wir auf Hindernisse und Herausforderungen. Es gibt Tage, vielleicht sogar Monate und Jahre, in denen das Leben einfach nur schwer ist. Wir bekommen schon unseren Anteil an Herausforderungen, an Herzeleid, Einsamkeit, Schmerzen und Kummer. Und manchmal, so scheint es, sogar mehr als nur einen gerechten Anteil. Was tun wir, wenn uns Schwierigkeiten treffen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Stehen Sie fest und halten Sie durch. Bleiben Sie standhaft, beständig und treu. Wahrhaft tragisch sind die Wirbelstürme des Lebens nur dann, wenn wir zulassen, dass sie uns vom wahren Kurs abbringen. In Zeiten von Krisen und Herausforderungen beschließen manche, sich vom Glauben abzuwenden, genau dann, wenn sie ihn eigentlich am dringendsten brauchen. Sie hören genau dann auf zu beten, wenn sie eigentlich noch viel inniger beten müssten. Die Tugend wird genau dann zur Seite gestoßen, wenn sie eigentlich in Ehren gehalten werden müsste. Der Mensch verlässt Gott, in der allzu menschlichen, jedoch falschen Annahme, Gott habe den Menschen verlassen. In Wahrheit liegt unsere einzige Sicherheit, unser einziger Heil, unsere einzige Hoffnung darin, dass wir an dem festhalten, was gut ist. Wenn die Nebel der Finsternis uns umschließen, sind wir nur dann verloren, wenn wir die eiserne Stange loslassen, nämlich das Wort Gottes. Das Gleichnis des Erretters von dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut, ist so eindrucksvoll, weil es zeigt, dass auch der kluge Mann nicht vor den Herausforderungen des Lebens gefeit ist. Der Regen fiel, die Stürme tobten, die Wassermassen fluteten heran. Er jedoch überstand das alles, denn er hatte auf einer sicheren Grundlage gebaut. Und vor allem, er war dort geblieben, als der Sturm begann. John Bunyan schreibt in der Pilgerreise: Willst wahren Mut du sehen, so komm geschwind. Hier siehst du einen standhaft stehen, bei Regen und bei Wind. Nie gibt er auf, auch wankt er nicht, aus seines Lebens Lauf der Pilger spricht. Der Apostel Paulus bat die Kolosser, unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festzuhalten und sich nicht von der Hoffnung abbringen zu lassen, die das Evangelium schenkt. Den Korinthern gab Paulus machtvoll Zeugnis. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Wie ist eine solche Einstellung möglich? Paulus nannte den Grund. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Ich bin überzeugt, es ist mein Zeugnis, wenn wir unseren Glauben nähern, durch Dienen wachsen und standhaft und treu bleiben, was auch immer kommen mag, dann werden wir die Liebe des Erretters verspüren. Wir können dann die Segnung des Sühnopfers in vollem Ausmaß erlangen. Aus Mitgliedern werden dann Jünger. Wir werden gestärkt, gereinigt, erquickt, sowie geistig und seelisch geheilt. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
How thankful I am.
Wie dankbar bin ich doch für die neuzeitlichen heiligen Schriften, die uns grundlegende christliche Tugenden vermitteln. Das Buch Mormon zeigt auf, wie Geduld und Nächstenliebe zusammenhängen. Nachdem Mormon dargelegt hatte, dass ein Mensch, wenn er keine Nächstenliebe hat, nichts ist, darum muss er notwendigerweise Nächstenliebe haben, zählte er die 13 Eigenschaften der Nächstenliebe oder reinen Christusliebe auf. Ich finde es besonders interessant, dass 4 der 13 Eigenschaften diese unerlässliche Tugend mit Geduld zu tun haben. Als erstes ist Nächstenliebe langmütig. Genau darum geht es bei der Geduld. Dass sich Nächstenliebe nicht leicht zum Zorn reizen lässt, ist ein weiteres Merkmal dieser Eigenschaft. Außerdem erträgt sie alles. Und schließlich, erduldet Nächstenliebe alles, worin sicherlich Geduld zum Ausdruck kommt. An diesen beschreibenden Eigenschaften wird deutlich, dass uns, wenn Geduld nicht unsere Seele ziert, noch vieles dazu fehlt, in unserem Wesen Christus ähnlich zu werden. In der Bibel zeigt Hiob das klassische Bild eines geduldigen Menschen. Selbst angesichts des Verlusts seines ausgedehnten Reichs, einschließlich seiner Kinder, konnte er aufgrund seines unerschütterlichen Glaubens ausrufen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Trotz seiner Drangsal und Schmerzen sündigte Hiob nicht und äußerte nichts Ungehöriges gegen Gott. Wie oft hören wir die bedrückte Seele töricht fragen, wie konnte mir Gott das nur antun, wenn es doch eher angebracht wäre, dass sie um Kraft betet, alles ertragen und erdulden zu können. In der Schrift findet man die großartigsten Beispiele für Geduld im Leben Jesu Christi. Seine Langmut und Ausdauer zeigen sich besonders in jener schmerzvollen Nacht in Gethsemane, als er unter den Qualen des Sühnopfers betete, »Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Er hat wirklich gelitten und alles ertragen und erduldet. Als er auf Golgatha ans Kreuz genagelt wurde, blieb Christus weiterhin ein vollkommenes Vorbild für Geduld. Sprach er doch die einzigartigen Worte, »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Diese Beispiele für Geduld gewinnen für uns an Bedeutung, wenn wir die anspruchsvolle Ermahnung in 3. Nephi betrachten, darum, was für Männer sollt ihr sein? Wahrlich, ich sage euch, so wie ich bin. Mehrere Schriftstellen heben hervor, wie wichtig die Geduld ist. Jeder Mensch soll schnell bereit sein zu hören, aber zurückhaltend im Reden und nicht schnell zum Zorn bereit. Dennoch hält es der Herr für richtig, sein Volk zu züchtigen. Ja, er prüft ihre Geduld und ihren Glauben. In Mosia unterweist uns König Benjamin, dass wir so lange ein natürlicher Feind Gottes sind, bis wir durch unsere Geduld und weitere Tugenden den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben. Joseph Smith erklärte, Geduld ist himmlisch. Ist Geduld wichtig und ist sie es wert, dass wir darüber nachdenken und sie anstreben? Ganz bestimmt, wenn wir der bestehenden Einstufung nichts entgehen wollen, womit diejenigen bezeichnet werden, die keine Nächstenliebe besitzen, wenn es unser Wunsch ist, immer weniger ein natürlicher Feind Gottes zu sein, wenn wir himmlisch sein und danach streben wollen, uns nach der Weise Christi zu entwickeln. Der ungeduldige, natürliche Mensch zeigt sich uns überall. Er zeigt sich in Nachrichten über Eltern, die in einem Wutanfall ein Kind so misshandeln, dass es zu Tode kommt. Auf unseren Autobahnen führen Ungeduld oder Wut am Steuer zu schweren Unfällen, manchmal auch mit Todesfolge. Weniger dramatisch, dafür umso alltäglicher, sind ein aufbrausendes Wesen und harsche Worte, die etwa in langen Warteschlangen, bei nicht enden wollenden Werbeanrufen oder gegenüber Kinder fallen, die nicht gleich auf unsere Anordnungen reagieren. Kommt Ihnen manches davon bekannt vor? Glücklicherweise gibt es wunderbare Beispiele großer Geduld, über die allerdings nur selten berichtet wird. Vor kurzem nahm ich am Begräbnis eines langjährigen Freundes teil. Sein Sohn erzählte eine schöne Geschichte über elterliche Geduld. Als der Sohn noch jung war, besaß der Vater ein Motorradgeschäft. Einmal wurde eine Ladung glänzender neuer Motorräder geliefert, die nebeneinander im Geschäft aufgestellt wurden. Der Junge tat, was jeder Junge gerne tun würde. Er kletterte auf das Motorrad, das ihm am nächsten stand. Er ließ es sogar an. Als er dann dachte, dass er sein Glück genug strapaziert hatte, sprang er wieder ab. Zu seinem Entsetzen fiel dabei das erste Motorrad um. Dann kippten alle wie eine Reihe Dominosteine um, eins nach dem anderen. Sein Vater hörte den Lärm und lugte hinter der Trennwand, hinter der er arbeitete, hervor. Milde lächelnd sagte er, »Tja, mein Sohn, wir sollten wohl besser eins wieder herrichten und verkaufen, damit wir die restlichen bezahlen können.« Die Antwort meines Freundes ist ein Paradebeispiel für elterliche Geduld. Geduld ist sicherlich eine Tugend, die zu anderen Tugenden führt. Sie trägt dazu bei, dass mit ihr verwandte Tugenden wie Vergebungsbereitschaft, Toleranz und Glauben sich weiter ausbilden. Als Petrus den Herrn fragte, wie oft er seinem Bruder vergeben müsse, antwortete Christus 77 Mal und nicht nur 7 Mal, wie Petrus vorgeschlagen hatte. 77 Mal zu vergeben erfordert ganz bestimmt ein gehöriges Maß an Geduld. Elder Neil A. Maxwell verknüpfte Geduld und Glauben miteinander, als er sagte, Geduld ist sehr eng mit dem Glauben an unseren himmlischen Vater verbunden. Wenn wir übermäßig ungeduldig sind, zeigen wir damit eigentlich, wir wüssten, was am besten ist, besser als Gott es weiß. Oder zumindest behaupten wir damit, unser Zeitplan sei besser als seiner. Zitat Ende. Wir können nur dann im Glauben wachsen, wenn wir bereit sind, geduldig darauf zu warten, dass sich die Absichten und Pläne Gottes nach seinem Zeitplan in unserem Leben entfalten. Wie verändern wir unser Verhalten weg vom natürlichen Menschen und hin zu unserem geduldigen, vollkommenen Vorbild, Jesus Christus? Zunächst müssen wir verstehen, dass diese Veränderung notwendig ist, wenn wir in den Genuss aller Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums kommen wollen. Ein solches Verständnis könnte uns zu Folgendem anregen. Erstens, dass wir jede Schriftstelle lesen, die im Schriftenführer unter Geduld aufgeführt ist, und dann über die beispielhafte Geduld Christi nachsinnen. Zweitens, dass wir uns selbst beurteilen, um festzustellen, wo wir uns auf der Geduldskala befinden. Wie viel mehr Geduld brauchen wir, um Christus ähnlicher zu werden? Diese Selbsteinschätzung ist schwierig. Wir könnten unseren Ehepartner oder ein anderes Familienmitglied hierbei um Hilfe bitten. Drittens, dass wir die Beispiele für Geduld und Ungeduld, die wir täglich miterleben, bewusster wahrnehmen. Wir sollten danach trachten, denjenigen nachzueifern, die wir für geduldig halten. Und schließlich, dass wir uns täglich erneut verpflichten, geduldiger zu werden und sicherstellen, dass das ausgewählte Familienmitglied in unser Geduldsprojekt eingebunden bleibt. Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit, aber um ein lohnendes Ziel zu erreichen, ist immer harte Arbeit notwendig. Und es ist ein durchaus angebrachtes und notwendiges Ziel, den natürlichen Menschen zu überwinden und daran zu arbeiten, dass man, was die Geduld betrifft, Christus ähnlicher wird. Ich bete darum, dass wir diesem Pfad mit Fleiß und Hingabe folgen. Ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist und dass er an der Spitze dieser Kirche steht. Er leitet uns durch einen lebenden Propheten und segnet all unsere Bemühungen, Christus ähnlicher zu werden. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Ich habe mich gefragt, ob erst der Chor noch singt, als ich auf die Uhr geschaut habe. Es ist eine wunderbare Konferenz heute früh. Brüder und Schwestern, als ich vor kurzem im Buch Mormon las, fiel mir eine Lehre des Propheten Jakob auf. Wie Sie wissen, war Jakob einer der zwei Söhne von Vater Lehi, die in der Wildnis geboren wurden, nachdem die Familie Jerusalem verlassen hatte. Er war Zeuge von Wundern, sah aber auch, wie seine Familie durch Ungehorsam und Auflehnung auseinandergerissen wurde. Jakob kannte und liebte Laman und Lemuel, wie er auch Nephi kannte und liebte, und die Streitigkeiten zwischen ihnen gingen ihm sehr nahe. Was Jakob anging, so ging es nicht um eine Weltanschauung, um Philosophie oder selbst Theologie. Es ging um die Familie. Jakobs Seelenqual zeigt sich in seiner ernsthaften Sorge, dass sein Volk die Worte der Propheten über Christus verwerfen, die Macht Gottes und die Gabe des Heiligen Geistes leugnen und aus dem großen Plan der Erlösung ein Gespött machen werde. Und dann kurz vor seinem Abschied, sprach er acht schlichte Worte, die die Grundlage meiner Botschaft heute Morgen bilden. Jakob bat: O seid weise, was mehr kann ich sagen? Diejenigen unter Ihnen, die Eltern und Großeltern sind, können nachfühlen, was Jakob dabei empfunden haben muss. Er liebte sein Volk, auch deshalb, weil es auch seine Familie war. Er hatte sie so klar wie möglich und mit aller Kraft seiner Seele unterwiesen. Er warnte sie unmissverständlich, was geschehen würde, wenn sie sich entschieden, nicht durch die enge Pforte einzutreten und auf dem Weg zu verbleiben, der schmal ist. Es gab nichts, was er noch sagen konnte, um sie zu warnen, zu bitten, zu inspirieren, zu motivieren. Deshalb sagte er schlicht und tiefgründig: O seid weise, was mehr kann ich sagen? Ich habe Mitglieder der Kirche aus vielen verschiedenen Nationen der Welt kennengelernt. Der Geist und die Energie vieler unserer Mitglieder beeindrucken mich sehr. Herzen werden berührt und viel Gutes wird getan. Das Werk geht lebendig voran und dafür bin ich zutiefst dankbar. Ich sehe aber viele Bereiche, in denen wir als Mitglieder der Kirche in allem, was wir tun, sehr weise sein müssen. Der Herr hat seine Kirche in seiner unendlichen Weisheit so organisiert, dass die geistigen Ämter von Laien bekleidet werden. Das heißt, dass wir damit betraut sind, übereinander zu wachen und einander zu dienen. Wir sollen einander lieben, wie unser Vater im Himmel und der Herr Jesus Christus uns lieben. Unsere Berufungen und die Verhältnisse ändern sich von Zeit zu Zeit, sodass sich uns immer wieder neue Möglichkeiten bieten, zu dienen und zu wachsen. Die meisten Führer und Lehrer in der Kirche kommen voll Eifer ihren Aufgaben nach. Es ist wahr, dass einige weniger effektiv sind als andere, aber fast immer bemühen sie sich ehrlich, im Evangelium sinnvoll zu dienen. Gelegentlich gibt es einige, die so viel Energie in ihre Berufung stecken, dass ihr Leben aus dem Gleichgewicht gerät. Sie kommen zu der Ansicht, dass die Programme, für die sie verantwortlich sind, wichtiger sind als die Menschen, denen sie dienen. Sie machen ihren Dienst unnötig kompliziert, und zwar mit überflüssigen Extras, die zu viel Zeit beanspruchen, zu viel Geld kosten und zu viel Energie aufbrauchen. Sie lehnen es ab, Aufgaben zu delegieren und anderen die Chance zu geben, in ihrer Aufgabe zu wachsen. Dadurch, dass sie zu viel Zeit und Energie in ihren Dienst in der Kirche investieren, können sich die Beziehungen in der Familie verschlechtern. Die berufliche Leistung kann darunter leiden. Das ist nicht ratsam, weder in geistiger noch in anderer Hinsicht. Es mag Zeiten geben, in denen unsere Berufung in der Kirche vermehrte Anstrengungen und ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit erfordert, aber wir müssen uns bemühen, alles im richtigen Gleichgewicht zu halten. Wir dürfen nie zulassen, dass unser Dienst unsere Aufmerksamkeit für die anderen wichtigen Prioritäten unseres Lebens verdrängt. Denken Sie an den Rat König Benjamins und seht zu, dass dies alles in Weisheit und Ordnung geschieht, denn es ist nicht erforderlich, dass der Mensch schneller laufe, als er Kraft hat. Brüder und Schwestern, darf ich 6 Möglichkeiten vorschlagen, wie wir sowohl weise als auch sinnvoll dienen können? Erstens, konzentrieren Sie sich auf die Menschen und die Grundsätze, nicht auf Programme. Zu dem Wichtigsten, was wir im Evangelium Jesu Christi tun, gehört, Menschen besser zu machen. Um anderen wirklich dienen zu können, müssen wir uns bemühen, sie als Einzelne zu verstehen, ihre Persönlichkeit, ihre Stärken, ihre Sorgen, ihre Hoffnungen und Träume, damit die richtige Hilfe und Unterstützung angeboten werden kann. Offen gestanden ist es viel leichter, lediglich Programme durchzuführen, als Menschen zu verstehen und ihnen wirklich zu dienen. In Führerschaftsversammlungen in der Kirche soll vor allem besprochen werden, wie man sich um die Menschen kümmern kann.
Ein Großteil der alltäglichen Informationen und Absprachen kann heutzutage durch Anrufe, E-Mails oder Briefe erledigt werden, sodass in der Tagesordnung von Ratsversammlungen und Präsidentschaftssitzungen das Augenmerk auf den Bedürfnissen der Menschen liegen kann. Unser Ziel soll stets sein, die Programme der Kirche als ein Mittel zu sehen, um Menschen aufzubauen, zu ermutigen, anzuleiten, zu unterweisen, zu lieben und zu vervollkommnen. Denkt daran, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gottes. Programme sind nur Werkzeuge. Ihre Durchführung und Ausstattung mit Personal dürfen nicht wichtiger sein als die Bedürfnisse der Menschen, denen sie eigentlich zum Segen und Nutzen gereichen sollen. Zweitens, seien Sie innovativ. In dem Bemühen, unsere Berufung groß zu machen, sollen wir nach der Inspiration des Geistes trachten, um Probleme so zu lösen, dass den Menschen, denen wir dienen, bestmöglich geholfen wird. Wir haben Handbücher mit Anweisungen, und wir sollten uns an diese Richtlinien halten. In diesem Rahmen gibt es beträchtliche Möglichkeiten, sich Gedanken zu machen, kreativ zu sein und von besonderen Talenten Gebrauch zu machen. Die Anweisung, unsere Berufung groß zu machen, ist kein Gebot, sie unnötig auszuschmücken und zu komplizieren. Innovativ zu sein bedeutet nicht zwangsläufig, etwas auszubauen. Oft bedeutet es, zu vereinfachen. Da wir durch das ewige Prinzip Entscheidungsfreiheit frei wählen und selbst überlegen können, sollten wir nach und nach immer besser in der Lage sein, Probleme zu lösen. Wir werden mitunter Fehler machen, aber solange wir uns an die Grundsätze und Richtlinien des Evangeliums halten, können wir aus diesen Fehlern lernen, andere besser verstehen lernen und ihnen effektiver dienen. Innovativ zu sein bedeutet aber auch, dass uns nicht alles gesagt werden muss. Der Herr hat gesagt, es ist nicht recht, dass ich in allem gebieten muss, denn wer in allem genötigt werden muss, der ist ein Träger und nicht ein weiser Knecht. Wir vertrauen darauf, Brüder und Schwestern, dass Sie von Inspiration Gebrauch machen. Wir vertrauen darauf, dass Sie dies im Rahmen der Richtlinien und Grundsätze der Kirche tun. Wir vertrauen darauf, dass Sie in Ihren Beratungen weise vorgehen, um dazu beizutragen, den Glauben und das Zeugnis derer zu stärken, denen Sie dienen. Drittens, teilen Sie die Arbeit auf und delegieren Sie Verantwortung. Es ist ein Unterschied, ob Sie dafür verantwortlich sind, dass eine Arbeit getan wird, oder ob Sie sie selbst tun. So sollte es beispielsweise längst nicht mehr üblich sein, dass sich der Präsident des Ältestenkollegiums verpflichtet fühlt, er selbst müsse die Heimlehrbesuche erledigen, die andere Brüder versäumt haben. Dasselbe gilt für die FAV-Leiterin in Bezug auf das Besuchslehren. Es ist nicht nur unklug, es ist auch kein richtiges Heimlehren oder Besuchslehren. Beim Heimlehren geht es nicht um Zahlen oder das Melden von Besuchen. Besuche und Zahlen sind nur ein Instrument zur Beurteilung. Beim Heimlehren geht es um die Liebe zu den Menschen und darum, den Kindern unseres himmlischen Vaters zu dienen und über sie zu wachen. Aufträge sollen verteilt, Verantwortung soll delegiert und den Mitgliedern soll die Möglichkeit gegeben werden, die ihnen übertragenen Aufgaben so gut sie können zu erfüllen. Geben Sie Hinweise und Ratschläge, seien Sie überzeugend und motivierend, aber tun Sie nicht die Arbeit für die anderen. Gestehen Sie den anderen zu, Fortschritt zu machen und zu wachsen, auch wenn das bedeutet, manchmal nicht ganz so perfekte Ergebnisse auf den Berichten zu haben. Viertens, vermeiden Sie Schuldgefühle. Ich hoffe, es versteht sich von selbst, dass Schuldgefühle keinesfalls die richtige Motivationsmethode für Führer und Lehrer im Evangelium Jesu Christi sind. Wir müssen stets liebevoll und durch ehrliche Anerkennung motivieren, niemals, indem wir Schuldgefühle erzeugen. Mir gefällt der Gedanke, jemanden bei einer guten Tat zu erwischen. Dennoch gibt es diejenigen, die aufgrund ihres Dienstes in der Kirche Schuldgefühle haben. Diese Gefühle entstehen, wenn unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit von miteinander konkurrierenden Anforderungen und Prioritäten beansprucht werden. Als sterbliche Menschen können wir einfach nicht alles auf einmal tun. Deshalb müssen wir alles in Weisheit und Ordnung erledigen. Oft kann das bedeuten, einer Aufgabe zeitweise weniger Aufmerksamkeit zu schenken, um sich zunächst einer anderen Verpflichtung zu widmen. Manchmal werden Aufgaben in der Familie ihre gesamte Aufmerksamkeit beanspruchen. Zu einem anderen Zeitpunkt werden berufliche Verpflichtungen an erster Stelle stehen. Dann wieder wird es Zeiten geben, in denen die Berufung in der Kirche vorgeht. Ausgewogenheit ist nur möglich, wenn Dinge rechtzeitig erledigt werden, nicht, wenn wir unsere Vorbereitung immer wieder hinausschieben oder unseren Verpflichtungen erst in letzter Minute nachkommen. Außerdem müssen wir daran denken, dass Christus kam, um die Schuld von uns zu nehmen, indem er denen vergibt, die umkehren. Er kam, um der aufgewühlten Seele Frieden zu bringen. Frieden hinterlasse ich euch, sagte er. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Durch das wunderbare Sühnopfer fordert er uns auf, nehmt mein Joch auf euch, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wenn die Macht des Sühnopfers in unserem Leben zu wirken beginnt, erkennen wir, dass der Erretter die Last unserer Schuld bereits getragen hat. O, mögen wir doch weise genug sein, dies zu verstehen, wenn nötig, umzukehren und unsere Schuld loszulassen. Fünftens, wir müssen gründlich überlegen, wie wir die uns zur Verfügung stehende Zeit, unser Einkommen und unsere Energie einteilen. Ich möchte Ihnen ein kleines Geheimnis verraten. Einige von Ihnen kennen es schon. Sollten Sie es noch nicht kennen, dann ist es wirklich an der Zeit. Ganz gleich, worin die Bedürfnisse Ihrer Familie oder Ihre Aufgaben in der Kirche bestehen, das Wort erledigt gibt es nicht. Man kann immer noch mehr tun. Es gibt immer wieder eine neue Angelegenheit in der Familie, die Aufmerksamkeit braucht, einen neuen Unterricht, der vorzubereiten ist, ein weiteres Gespräch, das geführt werden muss, eine weitere Versammlung, die besucht werden soll. Wir müssen einfach klug sein, indem wir auf unsere Gesundheit achten und den Rat befolgen, den Präsident Hinckley uns oft erteilt hat, nämlich unser Allerbestes zu geben. Mir scheint, der Schlüssel liegt darin, dass wir die eigenen Fähigkeiten und Grenzen erkennen und dann das eigene Tempo bestimmen, dass wir unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit und alles, was wir einbringen können, nach Dringlichkeit zuordnen und einteilen, um anderen, auch unserer Familie, auf ihrem Weg zum ewigen Leben voller Weisheit beizustehen. Sechstens, ein Wort an Sie als Führer darüber, den Mitgliedern, insbesondere Neubekehrten, Verantwortung zu übertragen. Präsident Hinckley hat gesagt, dass jedes neue Mitglied der Kirche eine Aufgabe braucht. Welche Aufgabe Sie auch immer übertragen, sie sollte die neuen Mitglieder nicht überwältigen, sondern ausreichend Möglichkeit bieten, sich in der Kirche wohlzufühlen, indem sie die Lehre kennenlernen und Seite an Seite mit freundlichen Mitgliedern arbeiten. Die Aufgabe soll ihnen helfen, im wiederhergestellten Evangelium Wurzeln zu fassen, indem ihr Zeugnis wächst und sie auf sinnvolle Weise dienen. Brüder und Schwestern, mögen wir uns auf einfache Wege konzentrieren, im Reich Gottes zu dienen, und immer bestrebt sein, Menschen besser zu machen, auch uns selbst. Das Wichtigste bei unserer Arbeit in der Kirche sind nicht die gemeldeten Berichte oder die abgehaltenen Versammlungen, sondern ob einzelne Menschen, um die man sich einer nach dem anderen gekümmert hat, genau wie der Erretter es getan hat, aufgerichtet und ermutigt worden sind und sich schließlich geändert haben. Unsere Aufgabe ist es, anderen zu helfen, den Frieden und die Freude zu finden, die nur das Evangelium ihnen geben kann. In 9 Worten hat Jesus zusammengefasst, wie wir das erreichen können. Er sagte, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Unsere Tage gleichen in vielerlei Hinsicht denen Jakobs. Mein Rat gleicht dem Seinen. Möget ihr umkehren und mit voller Herzensabsicht kommen und an Gott festhalten, wie er an euch festhält.
Brüder und Schwestern, seien Sie weise in Bezug auf Ihre Familie. Seien Sie weise in der Ausübung Ihrer Berufung. Seien Sie weise im Umgang mit Ihrer Zeit. Wägen Sie Ihre Verpflichtungen weise gegeneinander ab. O, seien Sie weise, meine geliebten Brüder und Schwestern. Was mehr kann ich sagen? Möge Gott uns mit der Weisheit segnen, seinen Sohn Jesus Christus zu lieben und weise dazu beizutragen, sein Werk zu vollbringen. Davon gebe ich Zeugnis, dass er lebt. Dies ist seine Kirche. Wir dienen in seinem Werk. Möge der Friede des Herrn bei uns sein und mögen wir weise die Aufgaben ausführen, die uns übertragen wurden. Das erbitte ich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir sind im Tabernakelchor für die schöne Musik dankbar, die er uns heute Morgen dargeboten hat. Wir danken allen, die an dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Präsident James E. Faust, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, ist der Schlusssprecher in dieser Versammlung. Nach Präsident Fausts Worten singt der Chor das Lied »Israel, der Herr ruft alle«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Richard J. Maines von den 70ern. Die Konferenz wird auf heute Nachmittag, 14 Uhr, vertagt. Präsident Faust.
Eine große Menschenmenge folgte dem Erretter, als er am Ufer des Sees von Galiläa wirkte. Damit mehr Menschen ihn hören konnten, bestieg er Petrus' Fischerboot und bat darum, ein Stück weit vom Ufer weggefahren zu werden. Nachdem er zu Ende gesprochen hatte, wies er Petrus, der die ganze Nacht lang erfolglos gefischt hatte, an, auf den See hinauszufahren und seine Netze im tiefen Wasser auszuwerfen. Petrus gehorchte und er fing so viele Fische, dass die Netze rissen. Petrus rief nach seinen Gefährten Jakobus und Johannes, damit sie kamen und mithalfen. Alle waren über die Zahl der gefangenen Fische erstaunt. Jesus sagte zu Petrus, »Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen.« Lukas berichtet uns dann, und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Sie wurden die Jünger des Herrn. Das Wort Jünger und das Wort Disziplin gehen beide in ihrer Bedeutung auf die gleiche lateinische Wurzel zurück. Discipulus, was Schüler bedeutet. Es besagt, wie wichtig Anwendung oder Übung sind. Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung sind gleichbleibende und ständige Charaktereigenschaften der Nachfolger Jesu, wie es uns Petrus, Jakobus und Johannes vorgelebt haben, die in der Tat alles zurückließen, um ihm nachfolgen. Was bedeutet es, ein Jünger zu sein? Es bedeutet vor allem Gehorsam gegenüber dem Erretter. Ein Jünger zu sein beinhaltet vieles. Keuschheit, der Zehnte, der Familienabend, das Halten aller Gebote, das Aufgeben all dessen, das nicht gut für uns ist. Alles im Leben hat einen Preis. In Anbetracht der großen Verheißung des Erretters, uns Frieden in diesem Leben und ewiges Leben im nächsten Leben zu geben, ist die Entscheidung, ein Jünger zu sein, ein Preis, den zu zahlen, sich lohnt. Es ist ein Preis, den nicht zu zahlen wir uns nicht leisten können. Im Vergleich sind die Anforderungen an uns als Jünger viel, viel geringer als die verheißenen Segnungen. Die Jünger Christi sind aufgerufen, nicht nur dem Streben nach Weltlichem zu entsagen, sondern täglich das Kreuz zu tragen. Das Kreuz zu tragen bedeutet, seine Gebote zu befolgen und seine Kirche auf der Erde aufzubauen. Es bedeutet auch Selbstbeherrschung. Wie Jesus von Nazareth uns lehrte, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Die Worte eines beliebten PV-Liedes klingen in all jenen an, die dem Herrn nachfolgen. Ich möchte so sein wie Jesus, will folgen ihm jeden Tag, will liebevoll sein wie Jesus, was immer ich tue und sag. Betrachten wir einige der Taten Jesu, die wir alle nachahmen können. Jesus zog umher und tat Gutes. Wir alle können jeden Tag etwas Gutes tun. Für einen Angehörigen, einen Freund oder gar einen Fremden, wenn wir nach diesen Gelegenheiten Ausschau halten. Jesus war der Hirte, der über seine Schafe wachte und sich über die sorgte, die verloren waren. Wir können diejenigen finden, die einsam oder weniger aktiv in der Kirche sind und ihnen ein Freund sein. Jesus zeigte vielen Mitleid, auch einem armen Aussätzigen. Auch wir können Mitgefühl zeigen. Im Buch Mormon werden wir daran erinnert, dass wir mit den Trauernden trauern sollen. Jesus gab Zeugnis von seiner göttlichen Mission und dem Werk seines Vaters. Wir, für unseren Teil, können alle allzeit als Zeugen Gottes auftreten. Jesus lud die Kinder ein, zu ihm zu kommen. Unsere Kinder bedürfen unserer Aufmerksamkeit und Liebe genauso wie unserer Fürsorge. Wahre Nachfolger des Erretters müssen bereit sein, ihr Leben niederzulegen, und einige durften dies auch tun. In Lehre und Bündnisse wird uns gesagt, keiner soll Angst davor haben, um meinetwillen sein Leben niederzulegen, denn wer auch immer sein Leben um meinetwillen niederlegt, der wird es wiederfinden. Und wer auch immer nicht willens ist, um meinetwillen sein Leben niederzulegen, der ist nicht mein Jünger. Wir lesen im Buch Apostelgeschichte den Bericht des Jüngers Stephanus, der voll Gnade und Kraft, Wunder und große Zeichen unter dem Volk tat. Stephanus traf in Jerusalem auf feindselige Zuhörer, die ihn fälschlicherweise der Gotteslästerung anklagten, sogar obwohl er vor ihren Augen verklärt wurde. Stephanus gab Zeugnis vom göttlichen Wesen des Erretters, und als er die Menge zur Umkehr aufrief, wurde er von mehreren von ihnen gesteinigt. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Selbst als er starb, waren die letzten Worte auf Stephanus' Lippen: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. In den Anfangstagen der Kirche in Mexiko wurden zwei glaubenstreue Führer der Kirche, die Jünger Christi waren, aufgrund ihres Glaubens ermordet. Diese beiden, denen das Leben genommen wurde, waren Rafael Monroy und Vicente Morales. Während der Mexikanischen Revolution war Rafael Monroy der Präsident des kleinen Zweigs San Marcos in Mexiko und Vicente Morales war sein erster Ratgeber. Am 17. Juli 1915 wurden sie von den Zapatistas festgenommen. Ihnen wurde gesagt, dass sie verschont würden, wenn sie ihre Waffen aushändigen und ihrer fremdartigen Religion abschwören würden. Bruder Monroy teilte seinen Verfolger mit, dass er keine Waffen hätte, und zog einfach seine Bibel und sein Buch Mormon aus seiner Tasche. Er sagte: Meine Herren, dies sind die einzigen Waffen, die ich je bei mir trage. Es sind die Waffen der Wahrheit gegen den Irrtum. Als keine Waffen zu finden waren, wurden die Brüder grausam gefoltert, um sie zu zwingen, preiszugeben, wo Waffen versteckt lägen. Aber es gab keine Waffen. Sie wurden dann unter Bewachung an den Rand der kleinen Stadt gebracht, wo ihre Verfolger sie bei einer großen Esche wie ein Erschießungskommando aufstellten. Der verantwortliche Offizier bot ihnen die Freiheit an, falls sie ihrer Religion entsagten und sich den Zapatistas anschlossen. Aber Bruder Monroy erwiderte: Meine Religion ist mir teurer als mein Leben, und ich kann ihr nicht entsagen. Man sagte ihnen, dass man sie erschießen würde, und fragte sie, ob sie noch irgendeinen Wunsch hätten. Bruder Raphael bat darum, beten zu dürfen, bevor er hingerichtet wurde. Dort in der Gegenwart seiner Scharfrichter kniete er nieder und betete mit einer Stimme, die für alle hörbar war, dass Gott diejenigen, die er liebte, segnen und schützen und für den kleinen, sich abmühenden Zweig sorgen würde, der nun ohne einen Führer auskommen musste. Als er sein Gebet beendete, verwendete er die Worte des Erretters, als dieser am Kreuz hing, und betete für seine Scharfrichter: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Daraufhin erschoss das Exekutionskommando Bruder Monroy und Bruder Morales. Vor einigen Jahren ging ich nach Mexiko, um eine neue Wahlpräsidentschaft einzusetzen. Als ich die Interviews durchführte, hatte ich die Ehre, einen Nachfahren Rafael Monroys kennenzulernen. Ich war von dem tiefen Zeugnis dieses Mannes und seinem Engagement für das Evangelium sehr beeindruckt. Als ich ihn fragte, was aus den restlichen Nachkommen Bruder Monroys geworden war, erzählte er mir, dass viele von ihnen auf Mission gewesen und der Kirche weiterhin treu geblieben sind. In den Anfangstagen der Kirche legten neben Joseph Smith und Hiram Smith auch andere Jünger ihr Leben für das Evangelium Jesu Christi nieder. Die Glaubenstreue von Edward Parsons Partridge, dem ersten Bischof der Kirche, ist in Lehre und Bündnisse festgehalten. Am 20. Juli 1833 saß Edward bei seiner geschwächten Frau, die gerade ein Kind geboren hatte, zu Hause. Drei Männer eines Pöbels stürmten herein und zerrten ihn in das Durcheinander auf der Straße und dann auf den Platz, auf den sie bereits Charles Allen gebracht hatten. Ein 500 Mann starker Pöbel forderte durch seinen Wortführer, dass Edward und Charles entweder ihren Glauben an das Buch Mormon abschwören oder den Landkreis verlassen sollten. Edward Partridge erwiderte: Wenn ich für meine Religion leiden muss, ist das nicht mehr, als andere vor mir getan haben. Mir ist nicht bewusst, irgendjemandem im Landkreis Schaden zugefügt zu haben, und ich erkläre mich daher nicht bereit zu gehen. Ich habe nichts getan, was jemanden von Ihnen kränken könnte. Wenn Sie mir Gewalt antun, verletzen Sie einen unschuldigen Mann. Daraufhin beschmierte der Pöbel Edward und Charles von Kopf bis Fuß mit heißem Teer, der eine fleischzerfressende Säure enthielt, und bewarfen sie dann mit Federn, die am brennenden Teer kleben blieben. Der Prophet Joseph Smith beschrieb Edwards Tod einige Jahre später im Alter von 46 mit folgenden Worten: Er starb infolge der Verfolgungen in Missouri, und er ist einer aus jener Schar, deren Blut von ihren Händen gefordert werden wird. Edward Partridge hinterließ ein Vermächtnis, das in einer großen und rechtschaffenen Nachkommenschaft weiterlebt. Von den meisten von uns wird jedoch gefordert, nicht für die Kirche zu sterben, sondern für sie zu leben. Für viele mag es sogar schwieriger sein, jeden Tag ein wahrhaft christliches Leben zu führen, als sein Leben niederzulegen. Ich habe in Kriegszeiten erfahren, dass viele Menschen zu großen Taten der Selbstlosigkeit, des Heldentums und des Edelmuts fähig sind, ohne Rücksicht auf das eigene Leben. Aber als der Krieg vorbei war und sie nach Hause kamen, konnten sie den gewöhnlichen täglichen Lebensbelastungen nicht standhalten und wurden Sklaven von Tabak, Alkohol, Drogen und Ausschweifung, was am Ende dazu führte, dass sie ihr Leben verwirkten. Manch einer sagt vielleicht: Ich bin ein einfacher Mensch. Ich bin kein Mensch von Gestalt oder hoher Stellung. Ich bin neu in der Kirche. Meine Talente und Fähigkeiten sind beschränkt. Mein Beitrag ist nur klein. Oder er mag sagen: Ich bin zu alt, um mich zu ändern. Ich habe mein Leben schon gelebt. Warum sollte ich es überhaupt versuchen? Es ist niemals zu spät, um sich zu ändern. Ein Jünger zu sein hat nichts mit einer herausragenden Stellung, Wohlstand oder großem Wissen zu tun. Die Jünger Jesu kamen aus Gesellschaftsschichten. Allerdings wird von uns als Jünger erwartet, dass wir von schweren Übertretungen ablassen und uns an dem erfreuen, was Präsident Kimball als Wunder der Vergebung bezeichnete. Dies kann nur durch Umkehr zustande kommen, was bedeutet, dass wir von Sünde ablassen und jeden Tag den Vorsatz fassen, Nachfolger von Wahrheit und Rechtschaffenheit zu sein. Wie Jesus lehrte: Was für Männer sollt ihr sein? Wahrlich, ich sage euch, so wie ich bin. Viele glauben, der Preis, den es als Jünger zu zahlen gilt, ist zu hoch oder zu beschwerlich. Für einige heißt es, zu viel aufzugeben. Aber das Kreuz ist nicht so schwer, wie es scheint. Durch Gehorsam erhalten wir viel mehr Kraft, um es zu tragen. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wir können damit recht für uns beanspruchen, Jünger zu sein, wenn wir mit Sicherheit sagen können, dass seine Wege unsere Wege geworden sind. Die Segnungen, die Jüngern verheißen sind, stehen für alle, die willens sind, den Preis zu zahlen, jederzeit bereit. Als Jünger erhält unser Leben einen Sinn, so dass wir, statt ziellos umherzuwandern, stetig auf dem schmalen und geraden Weg gehen, der uns zum himmlischen Vater zurückführt. Als Jünger erhalten wir Trost in Zeiten des Kummers, ein ruhiges Gewissen und Freude am Dienen. Und all dies hilft uns dabei, mehr wie Christus zu werden. Als Jünger des Erretters gelangen wir in unserem Herz und Sinn zu Erkenntnis und Glauben an die errettenden Grundsätze und Verordnungen der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Als Jünger lernen wir die tiefgreifende Mission des Propheten Joseph Smith schätzen, nämlich diese rettenden Grundsätze in unserer Zeit wiederherzustellen. Wir freuen uns darüber, dass die Schlüssel und Vollmacht des Priestertums von Propheten Joseph Smith über die Präsidenten der Kirche bis zu unserem heutigen Propheten, Präsident Gordon B. Hinckley, weitergereicht worden sind. Wir sind dankbar, dass wir uns als Jünger des Erretters mit Zufriedenheit, Glück und Erfüllung an seiner Verheißung des Friedens auf dieser Welt erfreuen können. Als Jünger sind wir fähig, die geistige Kraft zu empfangen, die wir brauchen, um mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden. Eine der größten Segnungen im Leben und in der Ewigkeit ist es, zu den ergebenen Jüngern des Herrn Jesus Christus gezählt zu werden. Ich habe ein tiefes Zeugnis von dieser Wahrheit und lege dies vor Ihnen ab. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Israel, Israel, God is calling, calling thee from lands of Thank you.
Our beloved Heavenly Father,
unser geliebter Vater im Himmel, wir kommen am Ende dieser Konferenzversammlung zu dir. Wir sind dir dankbar, dass wir uns an der Welt versammeln dürfen, um dich und deinen Sohn zu verehren. Wir sind dankbar für die wunderbare Musik, die so viel zum Geist heute Abend beigetragen hat. Wir sind dankbar für die inspirierten Zeugnisse und die Unterweisung, die wir von unseren Führern bekommen haben. Und wir bitten darum, dass wir die Grundsätze des Evangeliums, die wir heute gehört haben, verinnerlichen und anwenden mögen. Wir sind dir dankbar, Vater, für einen lebenden Propheten. Und wir bitten dich, ihn mit Gesundheit und Kraft und weiterer Inspiration zu segnen, Präsident Gordon B. Hinckley. Wir bitten dich auch für Präsident Monson, Präsident Faust und die Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel. Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir für sein Leben, für seinen Auftrag, für die Lehren, für das Beispiel, das er uns gegeben hat und besonders für das Sühnopfer, das er für uns gebracht hat. Mögen wir von ganzem Herzen beten, dass wir der Segnungen würdig sein mögen, die durch sein Werk kommen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war die erste Versammlung. Das war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communication. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung dieses Programms ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.